Sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben. Mit diesen Worten beschließt der Evangelist Johannes seine Darstellung der Passion des Herrn. Mit diesen Worten eröffnet er die Christusvision im letzten Buch des Neuen Testaments, das wir geheime Offenbarung zu benennen pflegen. Zwischen der zweimaligen Anführung dieses prophetischen Wortes aus dem Alten Bund liegt die ganze Geschichte ausgespannt, zwischen Kreuzigung und Wiederkunft des Herrn. In diesem Wort ist ebenso die Rede von der Erniedrigung dessen, der wie ein Verbrecher am Galgen starb, wie von der Macht dessen, der kommen wird, die Welt zu richten, auch unser Richter. Sie werden schauen auf den, den sie durchbohrten. Das ganze Johannesevangelium ist im Grunde nichts anderes als der Vollzug dieses Wortes, nichts anderes als das Bemühen, unsere Augen und unser Herz zu sammeln in den Blick auf ihn hinein. Und die ganze Liturgie der Kirche ist nichts anderes als Schauen auf den Durchbohrten, dessen verhülltes Antlitz der Priester auf dem Höhepunkt des Kirchenjahres in der gottesdienstlichen Feier des Karfreitags vor den Augen der Kirche und der Welt enthüllt. Seht das Holz des Kreuzes, an dem das Heil der Welt gehangen. Sie werden schauen auf den, den sie durchbohrten. Herr, gib uns in dieser Stunde auf dich zu schauen. In der Stunde deiner Verborgenheit und Erniedrigung durch eine Welt, die das Kreuz als ärgerlichen Unfall übergehen will, die sich deinem Blick entzieht, ihn als unnütze Zeitvergeudung ansieht und nicht weiß, dass sie eben darin deiner Stunde entgegengeht, in der sich niemand deinem Blick wird entziehen können. Von dem Ereignis der Durchbohrung des Gekreuzigten berichtet Johannes mit einer eigentümlich umständlichen Feierlichkeit, die sogleich das Gewicht erkennen lässt, das er diesem Vorgang beimisst. In dem Bericht, der mit einer fast beschwörenden Bezeugungsformel schließt, sind zwei Texte des Alten Testaments verarbeitet, durch deren Einbeziehung zugleich der Sinn dieses Geschehens ans Licht gebracht wird. Kein Knochen soll zerbrochen werden an ihm, sagt Johannes, und führt damit ein Wort aus dem Passa-Ritual der Juden an, eine der Vorschriften über das Osterlamm. So gibt er zu erkennen, dass Jesus, dessen Seite zur selben Stunde durchbohrt wurde, in der im Tempel die rituelle Schlachtung der Osterlämmer erfolgte, das wahre, fehlerlose Osterlamm ist, in dem der Sinn allen Kultes und allen Rituals sich endlich erfüllt, ja, überhaupt erst sichtbar wird, was Kult in Wahrheit bedeutet. Aller vorchristliche Kult beruht letztlich auf der Idee der Vertretung. Der Mensch weiß, dass er im Grunde sich selbst geben müsste, wenn er Gott auf gottgemäße Weise verehren will. Aber er erfährt zugleich die Unmöglichkeit, sich selbst zu geben. Und so entwickelt sich der Ersatz. Hekatomben von Brandopfern lodern auf den Altären der Antike, ein gewaltiges Kultwesen wird ausgebaut, aber über alledem liegt eine bedrückende Vergeblichkeit, denn es gibt nichts, wodurch der Mensch sich selbst ersetzen könnte. Was er auch immer bietet, es bleibt zu wenig. Die prophetische Kultkritik hatte das der Selbstgewissheit der Ritualisten immer wieder entgegengehalten. Gott, dem die ganze Welt gehört, braucht eure Böcke und Stiere nicht. Die prunkvolle Fassade des Ritus verdeckt nur die Flucht vor dem Eigentlichen, vor dem Ruf Gottes, der uns selber will und der allein in der Geste der vorbehaltlosen Liebe wahrhaft angebetet wird. Während im Tempel die Osterlämmer verbluten, stirbt draußen vor der Stadt ein Mensch. Stirbt Gottes Sohn, getötet von denselben, die ihn im Tempel zu verherrlichen meinen. Gott stirbt als Mensch. Er gibt sich selber ganz den Menschen, die sich ihm nicht zu geben vermögen, und setzt so an die Stelle des vergeblichen kultischen Ersatzes die Wirklichkeit seiner allgenügenden Liebe. Der Brief an die Hebräer hat die kleine Anspielung des Johannesevangeliums weiter ausgebaut und die jüdische Liturgie des Versöhnungstages als bildhaftes Vorspiel für die wirkliche Lebens- und Sterbensliturgie Jesu Christi ausgelegt. Was sich vor den Augen der Welt als durchaus profaner Vorgang darstellte, als die Hinrichtung eines Mannes, der als politischer Verbrecher verurteilt war, Das war tatsächlich die einzige wirkliche Liturgie der Weltgeschichte. Kosmische Liturgie, in der nicht im abgezirkten Bereich des liturgischen Spiels, im Tempel, sondern vor der Öffentlichkeit der Welt Jesus durch den Vorhang des Todes hindurch in den wirklichen Tempel vor das Angesicht des Vaters trat und nicht das Blut von Ersatzwesen brachte, sondern sich selbst, wie es wahrer Liebe gemäß ist, die nicht weniger schenken kann als eben sich. Die Wirklichkeit der Liebe, die sich selber gibt, ist an die Stelle des Spiels mit dem Ersatz getreten, das nun für immer ausgespielt ist. Der Tempelvorhang ist zerrissen, fortan gibt es keinen Kult mehr als die Teilhabe an der Liebe Jesu Christi, die der immerwährende kosmische Versöhnungstag ist. Und freilich, die Idee des Ersatzes, der Vertretung, hat in Jesus Christus einen unerhörten neuen Sinn bekommen. Gott selbst ist in Jesus Christus an unsere Stelle getreten, und nur von diesem Geheimnis der Vertretung her leben wir alle. Der zweite Text des Alten Testaments, der in die Lanzenszene bei der Kreuzigung Jesu eingebaut ist, lässt das Gemeinte noch deutlicher werden, so schwer die Anspielung im Einzelnen auch zu verstehen ist. Johannes sagt, ein Soldat habe die Seite Jesu mit der Lanze geöffnet. Er gebraucht dabei dasselbe Wort, das im Alten Testament bei der Schilderung der Erschaffung Evas aus der Seite des schlafenden Adam verwendet wird. Was immer dieser Hinweis des Näheren bedeuten mag, so viel ist klar, dass er sagen will, dass das Schöpfungsgeheimnis des Voneinander und Füreinander von Mann und Frau sich im Zueinander von Christus und gläubiger Menschheit wiederholt. Die Kirche stammt aus der geöffneten Seite des sterbenden Christus, oder anders und weniger bildhaft ausgedrückt, gerade der Tod des Herrn, die Radikalität der Liebe, die bis zur Selbstpreisgabe reicht, hat seine Fruchtbarkeit begründet, weil er sich nicht in den Egoismus dessen eingeschlossen hat, der nur für sich selber leben will und die Selbsterhaltung über alles andere stellt, sondern sich eröffnen ließ, um von sich wegzugehen und für die anderen da zu sein. Darum reicht er nun unendlich über sich hinaus in alle Zeiten hinein. Die geöffnete Seite ist so Symbol eines neuen Menschenbildes, eines neuen Adam. Sie kennzeichnet Christus als den, der Mensch für die anderen ist. Und vielleicht kann man allein von hier aus die tiefsten Aussagen des Glaubens über Jesus Christus begreifen, sowie zugleich von hier der unmittelbare Auftrag des Gekreuzigten an unser Leben deutlich wird. Der Glaube sagt über Jesus Christus, dass er in zwei Naturen nur eine Person sei. Im griechischen Urtext des Dogmas heißt es richtiger und besser, dass er nur eine Hypostase, nur ein Selbststand sei. Im Laufe der Geschichte ist das immer wieder so missverstanden worden, als ob damit etwas an Jesu Menschsein fehle, als ob er doch, um Gott sein zu können, an irgendeiner Stelle weniger Mensch sein müsse. Das Gegenteil ist der Fall. Jesus ist der wahre, der maßgebende Mensch, auf den unser aller Menschsein zugehen muss, um in seine Eigentlichkeit zu kommen. Er ist es gerade darin, dass er nicht Hypostase, Stehen bei sich selber ist. Denn höher als das Stehen können bei sich selbst ist das Nicht-Stehen-Bleiben-Können und Wollen bei sich selber, das Fortgehen von sich auf die anderen hin, vom Vater Gott her. Jesus ist gleichsam nichts anderes als die Bewegung von sich fort auf den Vater und auf die Menschen zu. Und eben deshalb, weil der Ring des Kreisens um sich selbst bei ihm radikal durchbrochen ist, ist er Sohn Gottes und Menschensohn in einem. Eben weil er ganz für die anderen ist, ist er ganz er selbst, Zielbild des wahren Menschentums. Christ werden heißt Mensch werden, ins wahre Menschsein hinein, das Sein für die anderen und Sein von Gott her ist. Die geöffnete Seite des Gekreuzigten, die Todeswunde des neuen Adam, ist der Ausgangspunkt des wahren Menschseins des Menschen. Sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben. Blicken wir noch einmal hin auf die geöffnete Seite des gekreuzigten Christus, denn dieser Blick ist der innere Sinn der Karwoche, der unsere Augen von allen Blickfängen der Welt, von der Fata Morgana ihrer Schaufensterverheißungen fort, auf den wahren Richtpunkt weisen will, der allein uns Weg gewähren kann, inmitten des Gewirrs der Gassen, die nur im Kreis herumführen. Johannes hat den Gedanken, dass die Kirche im tiefsten ihren Ursprung aus der durchbohrten Seite Christi nimmt, auch noch auf eine andere Weise ausgedrückt. Er verweist darauf, dass Blut und Wasser aus der Seitenwunde geflossen sind. Blut und Wasser sind für ihn Andeutungen der beiden Grundsakramente Eucharistie und Taufe, die ihrerseits den eigentlichen Inhalt des Kircheseins der Kirche bilden. Taufe und Eucharistie sind die beiden Weisen, wie die Menschen einbezogen werden in den Lebensraum Jesu Christi. Denn Taufe bedeutet, dass ein Mensch Christ wird, sich unter den Namen Jesu Christi stellt. Und solches Stehen unter einem Namen bedeutet ja weit mehr als ein Spiel mit Worten. Was es meint, können wir ein wenig ersehen aus dem Vorgang der Ehe und der Namensgemeinschaft, die sie zwischen zwei Menschen stiftet, als Ausdruck der Verknotung ihres beiderseitigen Seins, die ihnen darin geschieht. Die Taufe, die uns als sakramentaler Vollzug der Christwerdung dem Namen Christi verbindet, meint damit durchaus einen der Ehe ähnlichen Vorgang, Durchdringung unserer Existenz mit der Seinigen, Einfügung meines Lebens in das Seinige, das mir so zum Richtmaß, zum Raum meines Menschseins wird. Eucharistie aber ist Tischgemeinschaft mit Christus, die uns in ihn hinein verwandeln und uns so zueinander führen will, da wir doch alle das gleiche Brot essen, den Leib des Herrn, den wir nicht gleichsam in uns hineinnehmen, sondern der uns aus uns herausnehmen und in sich einbeziehen und uns so in Wahrheit zu seiner Kirche machen will. Johannes führt beide Sakramente auf das Kreuz zurück. Er sieht sie aus der geöffneten Seite des Herrn hervorströmen und findet damit das Wort aus den Abschiedsreden Jesu erfüllt: Ich gehe und komme zu euch. Indem ich gehe, komme ich. Ja, mein Fortgehen, der Tod am Kreuz, ist selbst schon mein Wiederkommen. Solange wir leben, ist der Leib nicht nur die Brücke, die uns einander verbindet, sondern auch die Grenze, die uns trennt, uns abschließt ins Unüberschreitbare unseres Ich, unserer Raumzeitgestalt hinein. Wiederum wird die geöffnete Seite zum Symbol für die neue Offenheit, die dem Herrn im Tod erwächst. Nun bindet ihn die Grenze des Leibes nicht mehr. Blut und Wasser seiner Seite strömen die Geschichte hindurch. Als der Auferstandene ist er der offene Raum, der uns alle ruft. Seine Wiederkunft ist nicht ein fernes Ereignis am Ende der Tage. Sie hat in der Stunde seines Todes begonnen, in der er fortgehend neu in unsere Mitte trat. So hat sich im Tod des Herrn das Geschick des Weizenkorns erfüllt. Wenn es nicht in die Erde fällt, so bleibt es allein. Fällt es aber in die Erde und stirbt, so trägt es hundertfältige Frucht. Noch immer zehren wir von dieser Frucht des gestorbenen Weizenkornes. Im Weizenbrot der Eucharistie empfangen wir die unerschöpfliche Brotvermehrung der Liebe Jesu Christi, die reich genug ist, den Hunger aller Jahrhunderte zu sättigen und die freilich solcherweise auch uns in den Dienst dieser Brotvermehrung ziehen will. Die paar Gerstenbrote unseres Lebens mögen nutzlos erscheinen, der Herr aber bedarf ihrer und fordert sie ein. Die Sakramente der Kirche sind wie diese selbst Frucht des sterbenden Weizenkorns. Sie zu empfangen verlangt von uns, dass wir uns in jene Bewegung hineinbegeben, aus der sie selber kommen. Es verlangt von uns, einzugehen in jenes Sich-Verlieren, ohne dass man sich nicht finden kann. Wer sein Leben bewahren will, der wird es verlieren. Wer es aber um meinetwillen und für das Evangelium verliert, der wird es bewahren. Dieses Wort des Herrn ist die Grundformel christlichen Lebens. Glauben ist am Ende nichts anderes als das Ja-Sagen zu diesem heiligen Abenteuer des Sich-Verlierens. Und er ist eben darin von seinem innersten Kern her nichts anderes als die wahre Liebe. So erhält christliches Leben seine prägende Gestalt vom Kreuz Jesu Christi her, und christliche Weltoffenheit, von der wir heute so viel sagen hören, kann ihr wahres Urbild nirgends anders finden als in der geöffneten Seite des Herrn, die Ausdruck jener radikalen Liebe ist, die allein erlösen kann. Blut und Wasser entströmten dem durchbohrten Leichnam des Gekreuzigten. Was so zunächst Zeichen seines Todes ist, Ausdruck seines Scheiterns, bis in den Abgrund des Sterbens hinab, ist zugleich schon neuer Beginn. Der Gekreuzigte wird auferstehen und stirbt nicht mehr. Aus der Tiefe des Todes steigt die Verheißung ewigen Lebens empor. Über dem Kreuz Jesu Christi leuchtet immer schon der sieghafte Glanz des Ostermorgens. Mit ihm vom Kreuz her leben heißt daher auch immer unter der Verheißung der österlichen Freude leben. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, gib uns an diesem Karfreitag hinzuschauen auf dich, auf dein durchbohrtes Herz. Gib uns, dass unsere Augen und unser Geist, die so viel Eitles und Gemeines trinken Tag um Tag, einmal durch all die Kulissen dieser Zeit hindurchschauen auf das wahrhaft Rettende, auf dich, das gestorbene Weizenkorn, aus dem die hundertfältige Frucht der Liebe gekommen ist, von der wir alle leben. Herr, wie zaudern wir, wie wehren wir uns, wenn du uns als Weizenkorn nehmen willst, wenn du uns herausnehmen willst aus der kleinlichen Hut der Selbstbewahrung, in die wir uns großsprecherisch verkrochen haben. Ach, du weißt, wie schwach wir sind, wie wenig Dunkel wir zu tragen vermögen, wie ängstlich wir festhalten an uns selbst. Mach du uns frei, führe uns hinüber über die Schwelle unserer Furcht, und was wir nicht vermögen, schenke du uns aus dem nie versiegenden Reichtum deines geöffneten Herzens. Amen.